Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegestärken, den Podcast der Pflegekammer NRW. Mit mir, der Katharina und der lieben
Leonie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Leonie, wir haben heute nochmal was Tolles vorbereitet und zwar
haben wir 3 Vorträge mitgebracht vom Deutschen Krankenhaustag, der letztes Jahr im November in Düsseldorf stattgefunden hat. Und zwar von dem Ingo Böing, der Elena Zages und dem Frank Weidner. Ingo Böing ist Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie und derzeit Referent für Pflege im Krankenhaus beim DBFK. In seinem Vortrag macht er einen Praxischeck der Pflegegesetze. Und er zeigt, dass es die Gesetzesvorhaben gibt, welche Kompetenzen von Pflegefachpersonen stärken sollen. Doch zeitgleich zeigt er auch auf, dass Reformen noch nicht ausreichen, um die Versorgungsstrukturen wirklich zu verändern. Elena Zages ist Community Health Nurse und ebenfalls beim DBFK aktiv. Sie zeigt eine Nursing Journey aus Perspektive einer Community Health Nurse. Anhand des Community Health Nursing zeigt sie, wie Pflege viel früher ansetzen könnte, in den Regionen oder bei den Menschen vor Ort, um Gesundheitsprobleme abzufangen, Übergänge zu erleichtern und Versorgung besser zu koordinieren. Aber genau diese Modelle scheitern noch oft an fehlender Finanzierung und gesetzlichen Grundlagen.
Zuletzt hören wir Professor Frank Weidner, Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Koblenz, der das Thema der Vorbehaltsaufgaben als in Anführungszeichen schärfstes Schwert der Pflege dar. Bereits geltende Recht, das sofort wirkt und nicht erst beschlossen werden muss.
Dann würde ich sagen, hören wir einmal rein.
Wir freuen uns als ersten Referenten auf dich, lieber Ingo. Ich bleibe beim Du. Wir kennen uns schon sehr lange. Herr Böing wird den Vortrag halten, Praxischeck Pflegegesetze. Wir sind sehr gespannt. Da gibt es auch viel zu erzählen und wahrscheinlich nicht nur Dinge, die nur gut sind, sondern vielleicht auch die eine oder andere Kritik. Herr Böing ist natürlich ausgebildeter Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie zusatzqualifiziert und er ist Referent für Pflege im Krankenhaus im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe und hat die Gesetzgebung der pflegerischen Gesetze in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet, ist ein Experte auf diesem Gebiet. Lieber Ingo, wir sind gespannt.
Ja, herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Und ich habe jetzt die tolle Aufgabe, nach dem Mittagstief über Gesetze zu reden. Also super spannendes Thema und super motivierend. Aber nein, es ist wichtig. Also wir reden ja über was ganz Wichtiges, weil die Gesetze, die machen irgendwann Versorgung. Die Gesetze, die machen Praxis. Und ohne Gesetze ist alles nicht strukturierbar. Und ich fange mal so an. Wir können glücklich sein, dass wir gerade so viele Pflegegesetze haben. Weil es ist ein Schritt, den es auch viele Jahre nicht so gab. Und ich will mal kurz eine Übersicht geben. Also heute Vormittag sind schon so Stichworte wie BEP und sowas angeklungen. Und ich versuche da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Für die, die nicht so tief in der Materie sind, worüber reden wir eigentlich? Und eigentlich reden wir über 3 Gesetze, die gerade im Gange sind. Nämlich einmal das Pflegefachassistenzgesetz, was auch schon fertig beschlossen ist. Dann das Pflegekompetenzgesetz, oder das ist eigentlich das BEP, nämlich das Befugniserweiterungs- und Entbürokratisierungsgesetz. Es hat aber in dem Gesetzgebungsprozess mit Pflegekompetenzgesetz gestartet und es ist kürzer, deswegen habe ich das jetzt auch mal so hier genannt. Und das dritte Gesetz wäre ein APN-Gesetz, auch das Stichwort ist heute schon mal gefallen. Und was hat es eigentlich mit all dem auf sich? Vielleicht zum Thema Gesetzgebungsverfahren. Und da mal wirklich was sehr Positives. Ich war die letzten Jahre in Begleitung dieser Gesetzgebungsverfahren und das Bundesgesundheitsministerium hat tatsächlich, bevor es Gesetzesentwürfe geschrieben hat, die Berufsgruppe einbezogen, die Berufsorganisation einbezogen und breit angelegte Workshops, Veranstaltungen und so weiter gehabt, um tatsächlich zu fragen, was braucht es eigentlich und ungeklärte Fragen im Vorfeld zu klären. Und ich fand, das war ein total schöner Prozess und daraus sind dann die ersten Gesetzesentwürfe der Ampelregierung entstanden. Also das muss man, auch wenn sie jetzt verabschiedet sind, es ist eigentlich ein Gesetzgebungsverfahren aus der letzten Legislaturperiode, was glücklicherweise jetzt wieder aufgegriffen wurde, weil es in der letzten Regierung nicht abgeschlossen werden konnte. Und glücklicherweise ist das Zitat aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD, dass tatsächlich die Gesetze mit höchster Priorität oder kurzfristig auch in Gang gebracht werden sollen. Und ein Teil des Versprechens hat die Koalition tatsächlich auch schon eingehalten. Dazu ganz kurz, tatsächlich letzten Monat wurde das Pflegefachassistenzgesetz verabschiedet im Bundestag und um es ganz kurz skizzieren, es bedeutet, dass wir zukünftig eine bundeseinheitliche Pflegeassistenz oder Fachassistenz als Berufsprofil bekommen. Eine Ausbildung, die 18 Monate dauert, 1,5 Jahre. Die Forderung war, aus den Berufsverbänden immer 2 Jahre zu haben, um wirklich eine gute Kompetenzbildung zu haben. Möglicherweise auch noch berufsbildende Inhalte und Schulabschlüsse damit zu erwerben, zumindest wenn Zugang ohne Schulabschluss erfolgt. Es ist jetzt ein Kompromiss geworden, der hätte bestimmt schlechter sein können. Und das andere ist, es ist ein generalistisches Profil, das heißt, es ist nicht, wie wir es bisher hatten, dass es sozusagen eine Krankenpflegehilfe, eine Altenpflegehilfe und wie sie alle hießen, es gab ja sozusagen ein Wirrwarr an verschiedensten Assistenzberufen. Das heißt, das ist jetzt erstmal geregelt, das ist verabschiedet, das wird kommen. Nicht morgen, nicht nächste Woche, aber es wird sicher in den nächsten 1-2 Jahren ganz stark dazu kommen, dass die Schulen darauf aufbauen, das so zu tun. Und genauso ist das Befugniserweiterungs- und Entbürokratisierungsgesetz im Bundestag verabschiedet worden. Herr May hat darauf hingewiesen, der Bundesrat, der muss noch zustimmen, das erfolgt dann oder erfolgt nicht. Aber grundsätzlich hat Herr May ja auch die Perspektive heute Morgen, da wird schon nicht zu viel im Weg gekommen. Das grundsätzliche Verfahren steht jetzt damit sozusagen nicht auf der Kippe. Und da gehe ich jetzt gleich noch in den nächsten Folien deutlicher drauf ein. Deswegen will ich da gar nicht mehr zu sagen. Und was fehlt aber? Es fehlt ein APN-Gesetz. Das ist nämlich noch nicht umgesetzt worden. Und das ganze Gesetzgebungsverfahren muss ja noch in die Praxis transferiert werden. Also in dem Gesetz stehen so viele Sachen wie die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegefachassistenz zu regeln. Dann muss es noch weitere Modellversuche geben. Es muss Kataloge zur Heilkundeausübung und so weiter geben. Und das sind ja riesige Prozesse, die jetzt dem nachgelagert sind. Das heißt, in den nächsten Jahren wird noch ganz viel passieren oder passieren müssen, weil es ja jetzt eigentlich gesetzgeberisch erstmal auf den Weg gebracht wurde. Aber Pflegekompetenz, was bedeutet das denn eigentlich? Also da gibt es natürlich verschiedene Ansichten, was ist eigentlich Pflegekompetenz? Und ich will hier mal ein paar Beispiele bringen, was ich glaube, was Pflegekompetenz ist. Zum einen Prävention und Gesundheitsförderung. Also auch das wurde heute Morgen ja schon angesprochen. Pflege hat eine andere Perspektive. Pflege hat ja viel stärker die Perspektive der Gesunderhaltung und der Ressourcenförderung als das, was nicht kann oder das, was krank ist. Und das ist aus meiner Sicht ganz starke Pflegekompetenz, nämlich genau diesen ganz anderen Blickwinkel auf Gesundheitsversorgung zu bringen. Wir sagen ja auch Gesundheitsversorgung und nicht Krankheitsversorgung. So. Und das ist eigentlich eine große Kompetenz, die Pflege tatsächlich leisten kann. Die nächste große Kompetenz aus meiner Sicht ist, Pflegebegutachtung und Pflegeberatung zu leisten. Nämlich nicht nur Pflege durchzuführen, sondern auch pflegebedürftige, pflegende Angehörige, vielleicht auch andere professionell Pflegende zu beraten, dort tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Versorgungsprozesse gut sind. Oder das nächste Beispiel, Verschreibung von Hilfsmitteln und Pflegebedarf. Also es hört sich so trivial an, aber es wird Pflege durchgeführt in Deutschland, also so insbesondere im ambulanten Bereich, und ÄrztInnen verschreiben Pflege. Das ist ja Realität im Jahr 2025. Wir reden hier den ganzen Tag über Pflegekompetenz, über was kann Pflege in diesem System leisten, aber Pflege verschreibt noch nicht mehr die eigene Pflege. Also wo kämen wir denn hin, wenn plötzlich Pflege wird Physiotherapie verschreiben sollen oder was auch immer. Da wäre ja ein Aufschrei. Natürlich, das muss ja in den Berufsgruppen liegen, aber eine andere Berufsgruppe verschreibt eigentlich das, was unser tägliches Ding ist und genauso auch die Hilfsmittel, die gebraucht werden. Und als vierten Punkt habe ich jetzt mal mitgebracht. Das ist bestimmt auch Pflegekompetenz, Leistungserbringung in medizinisch-pflegerischer Versorgung, also die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten. oder die von Tätigkeiten, die aktuell überwiegend aus dem im ärztlichen Sektor erbracht werden. Das ist bestimmt auch Pflegekompetenz, aber das ist nur ein Bestandteil von Pflegekompetenz. Es gibt nämlich auch ganz viele andere Dinge, die auch Pflegekompetenz sind. Aber was steht denn jetzt eigentlich im Pflegekompetenzgesetz drin? Also tatsächlich, pflegerische Prävention wird gestärkt. Erstmalig soll zukünftig Pflegeprävention erbringen, Präventionsleistungen erbringen können, und zwar sowohl im Sozialgesetzbuch 5 als auch im Sozialgesetzbuch 11. Dort sind erste Maßnahmen angelegt, dass Pflege über Prävention empfehlen darf. Und dann komme ich schon auch zur Kritik. Also es geht um Empfehlungen, es geht noch nicht um tatsächlich Prävention zu verschreiben oder anzuordnen. Und was auch sicherlich ein störender Faktor ist, wenn es zum Thema Pflegeberatung geht, das kann auch durch andere Berufsgruppen erfolgen, nämlich Sozialversicherungsfachangestellte und SozialarbeiterInnen. Und ich glaube, das kann man schon kritisieren, weil da wieder eigentlich ein Kern von Pflege, nämlich Beratung, wo Pflege ja sogar vorsteht, aus einer anderen Berufsgruppe erfolgt. Das Zweite ist, dass tatsächlich die Pflegebegutachtung durch Pflegefachpersonen erprobt werden soll. Also Pflegebegutachtung, wir reden da über die Pflegegrade in der Pflegeversicherung. Es gibt ja die Pflegegrade 1, 2, 3 und so weiter. Und es soll erprobt werden, dass Pflegefachpersonen, die selber die Versorgung erbringen, also sozusagen im ambulanten Pflegedienst oder in der Langzeitpflege arbeiten, selber die Pflegebegutachtung durchführen können. Und mein Kritikpunkt ist darum, das sind ja Leistungen, die aktuell vom medizinischen Dienst erbracht werden. Und der medizinische Dienst selber soll dieses Gutachten, dieses Modellverfahren erproben und beauftragen. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn im Endeffekt Leistungen, die der medizinische Dienst abschaffen soll, von ihm selber in Modellprojekt erprobt werden. Also das kann ich nicht verstehen, wie politisch so etwas auf den Weg gebracht werden kann. Ein anderer Aspekt, der tatsächlich jetzt zukünftig neu geregelt ist, es soll eine Geschäftsstelle zur Personal- und Organisationsentwicklung geben. Da geht es unter anderem um das Personalbemessungsverfahren der Langzeitpflege, aber auch um andere Sachen, wie sozusagen Langzeitpflegeeinrichtungen weiterentwickelt werden können. Da ist die Kritik, auch das ist wieder nicht sektorenübergreifend gedacht. Wir reden wieder nur über das Sozialgesetzbuch 11, wir reden nur über die Langzeitpflege, wir reden nicht über das Krankenhaus. Wir haben ja parallel auch ein Personalbemessungsverfahren im Krankenhaus am Laufen. Und anstatt, dass man das mal zusammenführt und sagt, wir machen eine Geschäftsstelle, dieses ganze Thema gemeinsam bearbeitet, wird wieder getrennt gedacht und nicht sektorenübergreifend gedacht. Das ist, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, den man da bringen kann. Und der nächste Kritikpunkt ist, es ist eine Geschäftsstelle, die 2029 finanziert ist, ist nicht kein langer Zeitraum. Was danach ist, ist ja wieder politische Willkür und Abhängigkeit. Und lustigerweise stand bis 2 Tage, bevor das Gesetz beschlossen wurde, noch 31 drin. Da hat man sozusagen letzten Tag vor Gesetzesbeschluss im Bundestag 2 Jahre weggestrichen. Also das muss man mal irgendjemandem vermitteln. Genau, aber was auch, glaube ich, sehr, sehr positiv ist, dass zukünftig Verordnung von Pflegehilfsmitteln und auch der häuslichen Krankenpflege durch Pflegefachpersonen erfolgen kann. Also genau diese Kritik, dass aktuell das ja durch die ärztliche Berufsgruppe erfolgt. Und das Problem dabei ist, dass die Erstverordnung weiterhin bei den Ärzten bleibt. Möglicherweise ist das nur ein Übergang, aber natürlich muss es langfristig sein, dass die Verordnung von Pflege wirklich in der Berufsgruppe liegt. Ja, und dann kommen wir zum Thema, die medizinisch-pflegerischen Kompetenzen werden erweitert. Also wir reden genau darüber, Heilkunde auszuüben, Substitution von ärztlichen Leistungen. Und ich glaube, das wissen ja alle und das hatten wir ja heute auch schon im Fallbeispiel total gut gehört. Pflege kann ja viel mehr, als es in der Realität tut und kann es auch eigenverantwortlich mehr. Und da werden Grauzonen ausgemerzt. Erstmalig tatsächlich ein Katalog erarbeitet wird, wo tatsächlich Pflegefachpersonen eigenverantwortlich Leistungen erbringen können. Ich habe jetzt hier das Krankenhaus, wir sind auf dem Krankenhaustag, sozusagen Krankenhaus, das ist der Paragraph 112a im SGB 5, aber das Gleiche gilt auch sozusagen in der Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege, auch dort sollen genau solche Sachen passieren. So, Wir haben heute Morgen dieses Fallbeispiel gehört. Lea Dörr hat uns eindrücklich gezeigt, wie so ein Fall ja auch gar nicht ganz schlecht aktuell durchs System navigiert wird, in dem Moment, wo eine Advanced Practice Nurse sozusagen involviert ist, aber hat gleichzeitig auch gezeigt, dass es auch nicht ganz so optimal läuft. Und ich habe mal überlegt, wenn jetzt das Pflegekompetenzgesetz komplett in die Praxis übergegangen ist, was hätte sich da jetzt bei unserem Fallbeispiel bei Herrn K. verändert? Genau, was sicher passieren würde in Zukunft dann, ist, dass in der Uniklinik, dort wo Lea Dörr arbeitet, die gesamte Wundversorgung eigenverantwortlich durch die Pflege durchgeführt wird. Und im besten Fall nicht erst im Uniklinikum, sondern auch schon davor im regionalen Krankenhaus oder in der Häuslichkeit. Weil Pflegefachpersonen, die möglicherweise jeden Tag schon vorher in die Pflege involviert waren, das gesehen hätten, in ihrer Berufsgruppe selber, vielleicht es noch nicht mal selber durchgeführt haben, aber an die Expertin in ihrer Berufsgruppe weitergegeben hätte und viel früher versorgt hätte werden können. Und ganz sicher, wir haben ja auch gehört, dass es dort so einen Bruch im Entlassungsmanagement sozusagen die weitere Versorgung gab. Auch das wird zukünftig hoffentlich dann besser gestaltet werden können, weil nämlich die Pflege auch im Krankenhaus, die Pflegefachpersonen im Entlassungsmanagement Pflege verordnen dürfen, Pflegehilfsmittel verordnen dürfen und diese Übergänge hoffentlich viel, viel besser dadurch gestalten können. Das, was nicht passieren würde in der Zukunft, ist, dass es eine sektorenübergreifende pflegerische Versorgung gibt, weil, das habe ich gerade auch schon erläutert, auch wieder Pflegekompetenz ist nicht sektorenübergreifend gedacht. Es gibt keine Schnittstellen, wie eigentlich aus dem Krankenhaus in die Häuslichkeit, in die Langzeitpflege, wie auch immer, dort eigentlich gute Übergänge geschaffen werden können durch Pflegekompetenz. Und was natürlich auch noch nicht möglich ist, nämlich die Betreuung durch eine Advanced Practice Nurse, weil das hatte ich eingangs gesagt, dass die Gesetzgebung fehlt noch und nach dem aktuellen Pflegekompetenzgesetz oder Befugniserweiterungs- und Entbürokratisierungsgesetz wäre das nicht möglich. So, mein kurzes Fazit zu diesem Vortrag. Wir haben eine Gesetzgebung, ich sag mal grundsätzlich Daumen hoch, ist ja genau der richtige Schritt, aber es kann natürlich nur der erste Schritt sein. Also es muss jetzt ganz viel danach erstmal erfolgen. Da sind ganz viele Arbeitsaufträge im Gesetz an die Politik, an die Selbstverwaltung, an die Pflege auch. Auch Pflege muss Verantwortung übernehmen lernen, weil in dem Moment, wo wir nämlich eigenverantwortlich Tätigkeiten übernehmen, sind wir natürlich auch haftungsrechtlich dafür zuständig und können nicht mehr sagen, wir haben nicht die letzte Verantwortung. In dem Moment, wo ich eigenverantwortlich agiere, gehört da tatsächlich eine gewisse Pflicht auch zu. Und ich glaube, diese drei Gesetze können nur der Anfang sein. Gesetze müssen sich weiterentwickeln. Wir haben auch in anderen Themen gemerkt, wenn Gesetzgebung sich weiterentwickelt, auch wenn sie anfangs gut gedacht wurde, dann kann sie nicht ihre volle Wirkung entfalten. Und mein letzter Punkt ist, sektorenübergreifende Versorgung muss auch außerhalb des Pflegekompetenzgesetzes dann irgendwie geregelt werden. Und wahrscheinlich wird da die Krankenhausreform eine Rolle spielen. Und ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.
Lieber Ingo, vielen Dank für den Überblick. Auch nochmal anknüpfend an das Fallbeispiel. Ganz kleinen Moment. Dankeschön. Es ist immer so schnörkellos gesagt worden, er hat hier ehrenamtlich die Gesetzgebung mit begleitet. Ganz viel hier steckt von dir da drin, in deiner Arbeit, was für andere Freizeit gewesen ist. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, auch vor diesem Auditorium, danke Ingo und alle, die dich da unterstützt haben. So, wir haben jetzt ganz viel gehört über Community Health Nursing. Nur, wer ist das und was ist das? Und jemand, der uns das ganz gut erklären kann, ist es selber. Elena Zages, Community Health Nurse, ist im DBFK aktiv, kommt aus der ersten Kohorte von Frank Weidner. Also kann man auch ein bisschen stolz sein. Mal gucken, wie du da vielleicht gleich drauf anknüpfst. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie du uns jetzt mit auf diese Reise nimmst und vielleicht auch ein bisschen in diesem Fallbeispiel abholst, wie denn Community Health Nursing sektorenübergreifend wirksam sein kann. Ich bin sehr gespannt. Deine Bühne, deine Zeit, uns viel Spaß, dir aber auch so.
Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Ankündigung. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie und euch ein Stück mitnehmen zurück in unser Fallbeispiel um zu schauen, wie sieht das denn aus Perspektive einer Community Health Nurse? Dazu braucht es ein Stück eine Einordnung. Was ist eigentlich Community Health Nursing? Jeder hat schon mal davon gehört, aber was ist es eigentlich genau? Dann gehen wir so ein Stück weit wieder durch das Fallbeispiel durch und zoomen dann nochmal raus, was ist denn eigentlich die Vielfalt dieses Berufsbildes? Und ein kurzes Fazit möchte ich dann noch ziehen. Definition Community Health Nursing. Es gibt verschiedene und oftmals wird der Begriff Public Health Nursing und Community Health Nursing synonym verwendet. Es gibt Länder, die haben das eine, es gibt Länder, die haben das andere. Gemein ist den Rollen die Definition der WHO, also ein spezieller Bereich professioneller Pflege. Sie sehen es hier, der die Kompetenzen der Pflege, des öffentlichen Gesundheitswesens und einiger Phasen der sozialen Unterstützung vereint und als Teil des gesamten öffentlichen Gesundheitsprogramms, nämlich zur Förderung der Gesundheit, Verbesserung der Bedingungen im sozialen und physischen Umfeld und Rehabilitation von Krankheit und Behinderung fungiert, sehr breit und natürlich, wie das für die Pflege typisch ist, in allen Lebensphasen, in allen Lebenslagen, in Gesundheit und wie im Kranksein. Und wir suchen gerade in Deutschland nach einer deutschen Begrifflichkeit, wie das so typisch ist, nach irgendwie so Gemeindeschwester, Gemeindepflege, Expertin für Gesundheit in der Kommune und alles davon hinkt. Also ich hadere auch damit, wie stelle ich mich vor? Und wir haben die Haltung, wir sagen, wir sind Community Health Nurses, weil der englische Begriff Community sich nicht ohne weiteres ins Deutsche übersetzen lässt. Das bedeutet nämlich, für eine Gemeinschaft zuständig zu sein, wie auch in dem Verwaltungsorgan Kommune tätig zu sein. Und deswegen bleibt es bei dieser Begrifflichkeit. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir sind APNs. Wir sind masterqualifizierte Pflegeexpertinnen und ja, das ist eine APN-Rolle, eine Spezialisierung Community Health Nurse. Hilfreich ist auch, sich die Zielsetzungen von Community Health Nursing nochmal anzusehen. Ein komplexes Berufsbild, was gerne Komplexität reduzieren will. Wenn ich in Kommunen unterwegs bin und die Menschen dort vor Ort frage, und Sie sehen, ich spreche schon nicht mehr von Patienten, frage ich, was braucht es denn bei Ihnen vor Ort? Und die wenigsten sagen, na, wir bräuchten Primärversorgungszentrum oder wir bräuchten regionale Versorgung oder sektorenübergreifende Versorgung, sondern die Menschen vor Ort sagen, also ich hätte gerne eine feste Anlaufstelle zum Thema Gesundheit und nicht der Hausarzt, der sich nicht viel Zeit nehmen kann oder eine Hotline, die sich vielleicht nicht zuständig fühlt, sondern jemand, der vor Ort zuständig ist für Gesundheit. Und natürlich sektorenübergreifende Steuerung, das wollen wir alle, aber das vor Ort zu schaffen, ist nochmal etwas anderes. Förderung der Gesundheitskompetenz für Menschen, die, wir haben es heute Morgen gehört, es eben nicht in der Grundschule gelernt haben, sich gesund zu halten oder wie man sich im Gesundheitssystem zurechtfindet. Zugänge zu schaffen für die, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, die andere Herausforderungen haben und dort leben, wo Infrastruktur nun mal knapp ist. Und dort in diesen Regionen eben regionale Besonderheiten zu entdecken. Wir haben es gehört, regionale Versorgung sollte sich nach dem lokalen Bedarf richten. Aber auch das muss erstmal angeschaut werden und die Akteure vor Ort müssen ins Gespräch gebracht werden. Und das bedeutet auch, diesen Ansatz Health in All Policies zu leben und ja, Prävention zu leben. Das fehlt auch als grundsätzlicher Ansatz. Und CHN als eine Rolle, die eben nicht derart institutionsgebunden ist, sodass sie flexibel ist und Sektoren miteinander verbinden kann, Akteure ins Gespräch bringen, Patienten und Versorger ins Gespräch bringen und auch die Politik mit in die Diskussion nehmen. Ich nehme Sie nochmal mit ins Fallbeispiel, vielleicht wird es da ein Stück weit plastischer. Wir haben heute Morgen von Herrn K. gehört und als ich die Ausgangssituation von Herrn K. gesehen habe, dachte ich, ich stelle mir noch ganz andere Fragen, nämlich, wo wohnt er denn? In welcher Versorgungssituation ist er? Gibt es denn Familie, die ihn versorgt? Wir haben von einer Tochter gehört, aber ich weiß gar nicht, in welchem sozialen Netzwerk Herr K. untergebracht ist. Kommt er aus der Stadt oder lebt er auf dem Land? Gibt es dort Versorger vor Ort? Und was weiß denn Herr K. überhaupt über seine Erkrankung und über seine Prognose? All das erfahren wir erstmal nicht und das ist für mich vor Ort ganz wichtig. Dann geht es um die Erstaufnahme von Herrn K. ins regionale Krankenhaus und Nehmen wir mal an, es gäbe diese CHN vor Ort, es gäbe mich vor Ort, dann wäre es vielleicht überhaupt nicht zu dieser Einweisung gekommen. Dann hätte Herr K. vor Ort eine Ansprechperson gehabt. Die Schmerzen wären vielleicht anders abgeklärt. Vielleicht gibt es vor Ort schon eine stabile Versorgung. Der Pflegegrad ist festgestellt. Es ist ein SAPV-Team schon mit involviert. Oder die Einweisung hätte direkt in die Uniklinik erfolgt, weil klar ist, da braucht es eine speziellere Untersuchung, da braucht es eine Bildgebung. Das kann vielleicht das regionale Krankenhaus gar nicht leisten. Dann kommt die Übernahme in die Uniklinik und es gibt ein diagnostisches Prozedere, das vielleicht und so die Vision auch regional irgendwann geleistet werden könnte. Wir waren dieses Jahr in Finnland in Gesundheitszentren und waren sehr beeindruckt über die Kurzliegerbetten, die dort sind und die diagnostischen Möglichkeiten und die Skills, die die CHNs dort vor Ort haben, um Sachen ambulant abklären zu können und gerade einem Patienten wie Herrn K. mit einer palliativen Versorgung es zu ersparen, durch die Krankenhäuser durchgeschleust zu werden, dann vielleicht in eine schlechte Versorgung zu kommen und wieder ins Krankenhaus zu kommen. Also die Vision ist, das Ganze vor Ort stattfinden zu lassen. Und ich war so dankbar für das, was Lea heute Morgen gesagt hat, weil sie wäre mein Pendant. Also das wäre eine Kommunikationsebene, eine gemeinsame digitale Wunddokumentation, ein Einweisungsbericht, den ich schreiben könnte, damit das Krankenhaus die Grundsituation kennt, damit nahtlos Versorgung ineinander übergehen kann. Das Entlassmanagement könnte genauso die CHN vor Ort kontaktieren und sagen, ich glaube, wir müssen da an der Versorgung was ändern. Es wäre vielleicht überhaupt gar keine Kurzzeitpflege notwendig, weil man vor Ort entweder die Kurzliegerbetten hat oder eben eine spezialisierte Versorgung, sodass auch da eine viel bessere Kommunikation und Übergabe stattfinden kann. Auch das haben wir in den Gesundheitszentren gesehen im Ausland. Auch hier Übergang in die Häuslichkeit, vielleicht in eine stabilere Versorgung. Und ja, meine Vision ist an der Stelle auch noch, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass man die Versorger, die um Herrn K. ambulant da sind, vielleicht in einem Arbeitskreis wieder trifft, wo genau diese Fälle, die besonders gut oder besonders schlecht gelaufen sind, diskutiert, um regionale Versorgung miteinander besser zu gestalten. Das wäre in der moderativen Funktion einer CHN vielleicht sogar als Initiatorin gemeinsam mit der Kommune, aber auch dafür fehlt oftmals die finanzielle Seite. Das war das Fallbeispiel, ein Stück aus der Sicht einer CHN. Aus einem eher präventiven, fallmanagement-basierten Charakter hätten wir die Kompetenzen, die Ingo eben so schön aufgezählt hat, wäre da noch viel mehr möglich. Hilfsmittelversorgung, die Begutachtung durch die CHN selber. Also etwas, was sehr viel Bürokratie und sehr viel Aufwand auch für pflegende Angehörige bedeutet, könnte da durchaus reduziert werden. Wenn wir jetzt aus der Situation von Herrn K. ein Stück weit rauszoomen, eher als versorgter Palliativpatient, dann sehen wir die CHN in der Versorgung einer kompletten Community. Und an deren Anfang steht immer eine Bedarfserhebung. Also im Gespräch mit den Menschen, mit den Versorgern und entsprechend auch die Interventionen zu planen. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Aber am Ende ist es Herrn K., für deren Angehörige vielleicht eine Schulung angeboten würde. Oder wenn man sieht, es geht sehr viel um sterbende Patienten, braucht es andere Strukturen, braucht es Vorträge zu diesem Thema, braucht es eine Schulung für die Versorger, was wird denn regional gebraucht? Und das weiß ich nur, wenn ich genauer hinschaue und das ist auch in jeder Region anders. Man könnte mit dem Hospizverein sprechen, ob die Angehörigen versorgt werden könnte, also auch Ehrenamtsförderung, Sorgekultur vor Ort gestalten, um gesundheitliche Chancengleichheit zu schaffen. Zu Anfang ist es deutlich geworden, das ist sehr vielschichtig, CHN. Es ist ein Stück weit Perspektivwechsel, eben manchmal auch nicht mehr aus der Versorgungsperspektive, sondern viel stärker auch als Berater, Planer, Unterstützer. Genau, alles im Setting-Ansatz mit einer Bevölkerungsorientierung und mit der klaren Orientierung, was hält denn gesund und welche Lebensbereiche gehören denn eigentlich alle dazu? Vielleicht kurz noch, eigentlich gehören alle drei Bereiche zur Rolle einer CHN. Bei uns zeigt sich gerade eine sehr starke Differenzierung. Auch Herr K. war sehr stark in der Primärversorgung untergebracht. So erklären wir oftmals Community Health Nursing im Moment auch. Aber ich möchte dafür ein Votum einlegen. dass es sehr stark auch um Community Care geht, um Präventionsarbeit, um Strukturen in der Kommune zu schaffen. Und das ist viel mehr. Also die CHN könnte anstatt in einem Gesundheitszentrum auch sehr gut im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten. So würde Herr K. als Teil einer Statistik beispielsweise aufschlagen. Oder sie könnte in einer kleinen Gemeinde arbeiten und würde dort die Sozialraumarbeit machen und ja, würde Care-Management machen. Und das ist immer noch Pflege und es ist vielleicht nicht mehr hands-on und am Bett und trotzdem gehört es noch zur Rolle dazu. Und so breit müssen wir Pflege auch denken. Das Ausland macht es uns vor. Ich habe Ihnen eine kleine Übersicht mitgebracht von Community Health Nursing Projekten, in denen diese Rolle auch ernsthaft erprobt wird mit der erweiterten Rolle. Das ist noch sehr übersichtlich, gar keine Frage. Und worüber ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, dass all diese Modellprojekte die Schwierigkeit haben, in die Regelversorgung einzumünden, weil die Strukturen dafür noch nicht da sind. Es gibt unheimlich viele Projekte, die sind auf dem Weg dahin, die sind in den Startlöchern. Das Interesse an CHN ist unheimlich groß. Aber wir brauchen die Gesetzgebung, Ingo hat es gesagt, wir brauchen das APN-Gesetz, wir brauchen eine Finanzierung, die das hergibt. Ich hätte mir gewünscht, dass es so etwas wie die Finanzierungsgrundlage für die Gesundheitskioske gibt, weil dort erstmals Krankenkassen und Kommune gemeinsam in der Verantwortung eine Struktur finanzieren. Jetzt stehen wir wieder da und denken in Sektoren. Und das macht uns vor Ort die Arbeit unheimlich schwierig. Ich musste mir meine Rolle auch irgendwie selber bauen, aus Freiberuflichkeit, Quartiersarbeit, ehrenamtlich in der Grundschule unterrichten über Gesundheit, um diese CHN-Rolle irgendwie selber zu bauen. Und was diese Karte auch zeigt, jedes Projekt für sich ist extrem unterschiedlich. Es gibt CHNs dort, die arbeiten in der Klinik. Es gibt welche, die arbeiten in der Kommune. Es gibt welche, die im Gesundheitszentrum arbeiten. Und das zeigt doch einerseits, wie groß die Chance dieses Berufsbild ist, mit einer so großen Vielfalt auf so unterschiedliche Regionen und Situationen zu reagieren. Wir müssen es nur schaffen, das in eine Struktur zu passen und es mit Gesetzen und Finanzierung zu unterlegen. Die Gesetzgebung, das haben wir gesagt, geht an vielen Stellen nicht weit genug. Wir haben die Kompetenzen, wir brauchen nur die Handlungskompetenz, um das Ganze auch umzusetzen. Und wir brauchen andere Finanzierungsmodelle. Wir kommen unheimlich schnell in Konkurrenz mit anderen Berufsgruppen, weil die Ungeduld auch im Feld ist. Und wenn CHN halt noch nicht da ist, dann geht man den Weg mit anderen Berufsgruppen. Das ist der Gemeindepflege schon mal passiert. Das muss nicht sein. Und wir haben, obwohl wir das Feld der ambulanten Versorgung so dringend brauchen, damit der stationäre Sektor funktioniert, anscheinend doch noch nicht viel Handlungsdruck, obwohl das eigentlich derzeit so nicht angemessen ist. Zu Fragen zu CHN melden Sie sich gerne bei uns. Du hast es gesagt, ich bin aktiv im DBFK. Ich bin eine der Sprecherinnen der CHN-Fachgruppe, die sich beim DBFK als Bundesfachgruppe gegründet hat. Und wir versuchen, das Thema voranzubringen und freuen uns über jeden, der sich meldet. Genau, herzlichen Dank.
Liebe Elena, ganz herzlichen Dank für den wirklich sehr gelungenen Überblick. Ich finde es auch wichtig, dass wir bei der Sprache bleiben, die wir haben. Community Health Nursing, Advanced Nurse Practitioner müssen wir nicht übersetzen. Kein Mensch denkt sich ein anderes Wort für Kindergarten und Bratwurst im Ausland aus. Selbst die Engländer schaffen das. Also könnten wir auch Eigennamen für uns kreieren. Dann danke ich Elena an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank. Nochmal deinen Applaus. Und ich möchte überleiten zum nächsten Redner, Professor Dr. Frank Weidner, der alt genug ist, ich darf das sagen, um Krankenpfleger zu sein. Also wir sehen hier nicht nur eine ganz große Expertise in der Pflegewissenschaft, in der Entwicklung des DIPS, sondern wir sehen nicht nur daran, dass wir uns in den Namen entwickeln, sondern auch in den Strukturen. Und wir entwickeln uns auch bei Aufgaben und Tätigkeiten. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf deinen Beitrag, der sich vielleicht auch nochmal an dem Fallbeispiel orientiert, wo wir denn da aus deiner Sicht jetzt gerade stehen. Uns auch viel Spaß und deine Zeit. Bitteschön.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich habe es noch auf die Bühne geschafft, so ist es nicht. Ja, jetzt komme ich mit einem Thema an, was im Grunde schon so ein bisschen dinosauriermäßig daherkommt. Ich habe aber einen entscheidenden Vorteil. Es ist bereits geltendes Recht, Leute. Also wir müssen nicht drauf warten, es ist da. Und ich sage euch was gleich vorweg, es ist das schärfste Schwert, was wir momentan haben. Deswegen, lass uns da mal drauf gucken, was heißt es oder wie heißt es? Vorbehaltsaufgaben der Pflege. Ich kann auch da hingucken. Zu mir noch, also ich bin momentan noch in der Uni Koblenz tätig, baue dort Pflegewissenschaft auf und ja, seit 25 Jahren die DIP-Plattform, die hat sicherlich inzwischen auch in gewisser Weise bekannt. Da haben wir auch ein Projekt gemacht, auf das ich gleich noch kurz eingehe. Das kennt ihr auch, also das ist der Satz, den inzwischen fast alle sagen können, alle GesundheitsministerInnen. Das ist ein gutes Wort, was die einbringen, ja. Und das ist natürlich das Thema, was wir gerade hatten. Das Thema Heilkundeerweiterung, also mehr Aufgaben an die Pflege zu geben, so wie es international üblich ist. Ich möchte aber diesen Satz oder diese Aussage da nicht vergessen. Das ist eine Ergänzung dazu, aber eine andere Perspektive. Pflege darf nur, wer Pflege kann. Und ich sage euch gleich, warum das Schwert, was wir da in der Hand haben, es ist ein bisschen martialisch, aber also die Möglichkeit, die wir damit haben, warum die so stark ist. Warum das Vorbehaltsrecht so stark ist und dass es mich immer noch etwas wundert, dass es nicht wirklich umgesetzt wird. In der Kürze der Zeit nennen wir es VAP. Das hat sich bei uns so durchgesetzt, VAP für Vorbehaltsaufgaben in der Pflege. Da können wir besser drüber sprechen. Und klar, mit dem Pflegeberufegesetz sind die gekommen in Paragraphen 4. Das ist inzwischen allgemein Wissen. Wichtig ist aber, und das ist jetzt wirklich zentral, der Gesetzgeber hat zum allerersten Mal diese Verbindung hergestellt. Der hat gesagt, es geht um Gesundheit von Patientinnen und Patienten, Schutz von Patienten. Und er hat gesagt, wenn es um das Thema Pflege geht, dann können das nur Pflegefachkräfte sicherstellen. Die Verbindung aus Sicherheit und Schutz für die Patientinnen und Patienten und die Versorgung durch Pflegefachkräfte wird hier zusammengebracht und das steht im Vordergrund. Erstmalig eine gesetzliche Regelung, die davon ausgeht, dass das nur Pflegende können. Was es genau ist, werden wir gleich nochmal sehen. Okay, der Gesetzgeber hat auch gesagt, die Pflege muss aufgewertet werden und das machen wir nebenbei mit. Aber das Entscheidende ist Patientenschutz, Patientenwohl. Das treibt es sozusagen an. Das ist gewisserweise die Regelung, auch das ist inzwischen, wie gesagt, Allgemeinwissen, wobei man muss sagen, das war nicht von Anfang an so. Also Organisation des Pflegeprozesses, das haben alle, ich sogar schon als Krankenpfleger, den Pflegeprozess gelernt, den vierphasigen Pflegeprozess nach der WHO, wunderbar, damit kommen wir sehr gut hin. Feststellung des Pflegebedarfs, das wird gleich nochmal der Fall werden, den ich kurz aufgreife. Planung der Pflege, das hatte der Gesetzgeber zuerst vergessen, das wird jetzt über das BEEP, das jetzt noch ergänzt, der Gesetzgeber lernt dazu, wir sind uns einig, Überprüfung der Qualität im Pflegeprozess. Leute, das sind wirklich wichtige Themen, das ist der Job im Kern, den wir haben und das ist jetzt der Pflege vorbehalten. Um das noch klarer zu sagen, niemand anders, keine Ärztin, kein Arzt, kein Physiotherapeut, niemand anders, Pastor auch nicht, niemand darf es machen, nur Pflegefachpersonen und das werden wir gleich auch sehen, was das eigentlich im Krankenhaus heißt. Hier nochmal im Bild, ne, kennen wir also vierphasigen Prozess, Pflegeprozess. Was wir allerdings sehen, ist, dass nur drei so grau schraffiert hinterlegt sind. Davon die drei, die genannt sind. Die Durchführung der Pflege ist nicht Vorbehalt für Pflegefachpersonen. Das heißt, da geht der Gesetzgeber davon aus, dass die Pflegefachperson das auch delegieren kann an andere Berufsgruppen. Planung, habe ich gesagt, ist dazugekommen. Und die Durchführung kann delegiert werden auf Pflegefachassistenten oder andere Berufsgruppen. Ja, das, aber die Verantwortung bleibt bei der Pflegefachperson. Das muss man wissen. Und das Thema hatten wir gerade, Verantwortung. Und die haben wir jetzt schon. Die Verantwortung ist jetzt schon da. Na, das muss jedem klar sein. Die kann man auch, die muss man übernehmen. Und jetzt muss man die sogar stärker in die Hand nehmen und gestalten, auch im interdisziplinären Kontext. Ich gehe auch kurz darauf ein, kann das aber etwas abkürzen. Aber auch hier wieder die Kernbotschaft. Also seit 2020 steht das im Pflegeberufegesetz. Und das ist Berufsrecht. Und alle Juristinnen und Juristen, die sich damit beschäftigen, sagen klipp und klar, das Berufsrecht ist höherwertiger als das Leistungsrecht. Das heißt, das Berufsrecht bricht Leistungsrecht. Mit anderen Worten, eigentlich haben wir im Leistungsrecht bis inzwischen Tatbestände, die zeigen, dass wir etwa in der häuslichen Krankenpflegerichtlinie die Vorbehaltsaufgaben nicht umsetzen. Eigentlich bricht hier der Gesetzgeber sein eigenes Recht. Also das wird jetzt auch langsam korrigiert. Ingo Bögen hat es gerade vorgestellt. Aber das müssen wir wissen, das müssen wir einfach klar vor Augen haben. Das berufsrechtlich ist das geregelt und darauf können wir uns stützen. Die Verbindung zu den Kompetenzen werden jetzt im Leistungsrecht geregelt. Das heißt, der Gesetzgeber macht jetzt genau das. Er regelt jetzt im Leistungsrecht, dass Pflegefachpersonen auch ärztliche Leistung erbringen dürfen. Mir ist aber fast noch wichtiger, dass sie im Kern, das sehen wir da auf der nächsten Folie, die Pflegeprozessgestaltung, die haben sie in der Hand und das ist sozusagen geltendes Recht. Das wird dazukommen, das hat Ingo Böhn gerade schon vorgestellt, allerdings auch noch in der Anfangsphase, das heißt, das haben wir noch nicht komplett. Wir haben im Kern, kann ich auch aufmachen, etwa diese Bereiche. Da merkt man, jeder, der Ahnung hat von Pflege, und das werden die meisten sein, werden sagen, naja gut, sind wichtige Themen. Aber es gibt auch noch andere wichtige Themen, etwa aus der psychiatrischen Versorgung. Was ist mit dem Apoplex? Also das ist eine zufällige Auswahl und deswegen brauchen wir einen Katalog. Da drücken wir alle die Daumen, dass dieser Katalog besser wird. Also mit anderen Worten, Heilkundeausübung ist sozusagen der nächste Schritt. Ich will aber die Verbindung nochmal herstellen und wieder zurückkommen zu meinem eigentlichen Thema. Wenn wir das mal so grafisch darstellen, dann sehen wir einen sehr schönen Zusammenhang aus Vorbehaltsrecht und Heilkundeausübung. Übrigens, das Wort Heilkundeübertragung habe ich aus meinem Wortbereich gestrichen. Das habe ich nur bei Vorträgen, wenn ich sage, dass ich es gestrichen habe. Das ist nämlich, brauchen wir nicht. Also die Pflege hat ein Vorbehaltsrecht. Vorbehaltsaufgaben ist der Pflegeprozess. Da darf kein anderer dran, da kommt der Arzt nicht dran, da kommt keiner dran. Das müssen wir machen. Das muss sitzen. Wir machen aber heute schon Heilkundeausübung. Das heißt also, wir sind ein Heilberuf, wir machen Heilkundeausübung. Das kann man nachlesen im Heilpraktikergesetz von 1939, warum auch immer. Und da ist die einzige Definition drin, was eigentlich Heilkunde ist. Und im Kern geht es darum, festzustellen, zu heilen und zu lindern, was das Thema Gesundheit anbelangt. Das machen wir. Und insofern gibt es einen Bereich der Heilkundeausübung, den wir heute schon machen. Deswegen geht es nicht um Heilkundeübertragung, sondern es geht um Erweiterung von Heilkunde. Das wäre jetzt sozusagen das Aufsatteln. Das sind die Themen, die wir gerade gehört haben. Das Thema Demenz, das Thema Diabetes und dann hoffentlich systematisch auch weitere Themen. Aber das Thema, also mit anderen Worten, die berühren sich. Die kann man auch nicht ganz sauber auseinanderhalten. Würde ich auch nicht tun. Trotzdem, gesetzlich gesehen, sind sie auseinandergegangen. Vorbehaltsrecht haben wir. Heilkunde, erweiterte Heilkunde, darum wird es auch noch gehen. Wir haben ein schönes Projekt gemacht, um rauszufinden, ja, was ist jetzt? Ja? Machen die das in den Krankenhäusern? Machen die Pflegenden das in der ambulanten Versorgung? Was ist jetzt mit dem Vorbehaltsrecht? Wie geht man damit um? Haben wir das Projekt IK, steht für Krankenhaus, passt jetzt auch hier gerade hin. Und das haben wir untersucht. Ich zeige das jetzt nicht alles, aber wir haben die ja veröffentlicht, die Studie 2024. Wir haben die Umsetzungssituation analysiert, Beispiele zusammengetragen mit aus 8 Krankenhäusern, 20 Kolleginnen und Kollegen waren dabei. Wir haben typische Versorgungsvorgänge und Fälle beschrieben, in denen das häufiger auftaucht. Es gibt keinen Handkatalog, in den du reinschauen kannst und sagen kannst, aha, das ist eine Vorbehaltsaufgabe, ah, das ist keine. Warum? Weil in der Regel der Kontext ja die Frage auch des Pflegeprozesses bestimmt. Und deswegen ist das und bleibt das auch eine Interpretationsfrage und eine Begründungsfrage. Wir müssen es schon begründen, warum wir zu einer Feststellung eines Pflegebedarfs kommen und wie wir das machen. Und das ist dann auch zu diskutieren im interdisziplinären Team. Diese Themen haben wir zusammengetragen. Und dann haben wir ein Modell entwickelt, was wir dann auch noch weiterentwickelt haben. Und das will ich euch noch kurz zeigen. Das verwirrt erst ein bisschen, aber dann sortiert es sich wunderbar. Also es geht um Verantwortungsebenen, die wir definieren können. Es geht um Wirkungsfelder der Vorbehaltsaufgaben, also wo wirken die eigentlich? Und es geht um Institutionen und Sektoren, so wie wir sie leider immer noch haben. Gerne auch sektorenübergreifend. So, und was wir sehen ist, naja, jetzt habe ich es ganz aufgemacht, also das ist im Kern die Vorstellung, dass jeder einzelne Würfel ist sozusagen ein Entscheidungsraum, den wir alltäglich vor uns haben, Pflegefachpersonen, Ärzte, Ärztinnen, Pflegedienstleitung. Also es ist ein Wirrwarr und alles greift irgendwie ineinander. Es ist schwierig, sozusagen das auseinanderzuhalten. Das sortieren wir jetzt mal und sagen, jetzt schauen wir uns das mal in Dimensionen an, damit wir darüber reden können. Und ich, also den Alltag kann ich euch nicht retten, aber so ein Modell ist dann schon hilfreich. So, und jetzt bauen wir diesen Würfel auf und sagen, okay, wir haben jetzt also Verantwortungsebenen der Vorbehaltsaufgaben, das ist die Mikroebene, in der Versorgungsebene sind das Fachkräfte. Vor allen Dingen sind es Pflegefachpersonen, die das zu entscheiden haben. Die Ebene darüber ist die Mesoebene, das ist die Ebene der Verantwortungsträger. Sehr deutlich ist geworden, dass Pflegefachpersonen in Krankenhäusern, ambulanten Bereichen das nicht alleine durchsetzen können. Das heißt also, die Pflegedienstleitung, Pflegedirektion, die Leitung von Krankenhäusern, Leitung von Einrichtungen müssen wissen, was hier läuft und müssen Argumente haben und müssen auch auf ihrer Ebene klären, was es mit den Vorbehaltsaufgaben auf sich hat. Die Makroebene ist die gesellschaftliche Ebene. Die Politik hat sich schon geäußert. Heißt, wir brauchen Vorbehaltsaufgaben. Dann haben wir eine Ebene, die davor liegt. Das ist die intraprofessionelle Ebene. Tatsächlich gibt es einen erheblichen Klärungsbedarf innerhalb der Berufsgruppe, auch gerade zu Helferinnen, Helfer, zu Pflegefachassistenten. Das ist relativ unklar gewesen, wer macht jetzt was und wer darf noch was. Die interprofessionelle Ebene, da spielt natürlich auch die Musik, ne, aber tatsächlich momentan durchaus auch noch im intraprofessionellen und dann im interinstitutionellen Bereich, ne? Und dann haben wir noch die institutionellen Ebenen, die nehmen wir noch dazu, weil sie zum Alltag halt dazugehören. Da seht ihr Krankenhaus, stationäre Langzeitversorgung, ambulante Versorgung und weitere Einrichtungen. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen, dann haben wir diese drei Ebenen, in denen wir die Vorbehaltsaufgaben eingeordnet haben, gesagt, da wirken die und da kann man jetzt auch mal gleich das Beispiel aufgreifen, was wir hatten. Das Beispiel nämlich Entlassmanagement, das passt auch zu dem Fallbeispiel. Ich habe die Folien vorher fertig gemacht, deswegen kann ich da nicht direkt drauf eingehen, habe ein anderes Fallbeispiel. Aber das Entlassmanagement im Krankenhaus ist ein Paradebeispiel für den reihenweisen Verstoß gegen Vorbehaltsrecht. Denn üblicherweise ist immer noch, das wissen wir aus vielen Einrichtungen, dass im Arztbrief drinsteht zum Beispiel eben die Weiterversorgung, die häusliche Krankenpflege oder Kurzzeitpflege oder was auch immer. Das ist völlig normal, das ist weiterhin so. Der Sozialdienst wirft ein Auge drüber und sagt, ne? Und das ist ein Verstoß gegen das Vorbehaltsrecht. Durch die Bank, ne? Könnte man, wenn man Lust hätte, wenn man wollte, könnte man den Träger der Einrichtung darauf aufmerksam machen, vielleicht sogar auch daran erinnern, dass das rechtlich geregelt ist, dass das sanktioniert wird, wenn ein solcher Verstoß da ist. Ich würde aber eher darauf hinweisen, dass zukünftig grundsätzlich eine Pflegefachperson eingebunden werden muss, wenn Menschen entlassen werden. Denn schon die Feststellung, auch wenn, sagen wir, so ein erfahrener Arzt, eine erfahrene Ärztin sagt, da sehe ich doch, dass der keinen Pflegebedarf hat. Das ist Feststellung von Pflegebedarf. Ja, das ist, man kommt nicht raus aus der Nummer. Entweder oder, hopp oder top. Also da muss man einfach sagen, Entlassungsmanagement müssten alle anpacken. Das ist auch relativ einfach. Da muss regelmäßig eine Pflegefachperson hinzugezogen werden. Entweder zentral oder aus den Einrichtungen. Das ist so. Und das würde ich jedem Haus empfehlen, so wie wir auch dem Gesetzgeber empfohlen haben, die entsprechende Planung dazu zu nehmen. Das ist jetzt das Beispiel für Entlassmanagement. Also da gehen jetzt die Lichter an in den Entscheidungsräumen. Da muss man sich Gedanken machen, auf der Mikroebene, auf der Mesoebene, und zwar sowohl im Krankenhaus als auch im ambulanten Bereich. Mit anderen Worten, man kann sich vorstellen, in diesem Modell auch noch andere Räume und Lichter anzuknipsen. Es ist sehr komplex. Es tut mir leid, ich nehme es für euch wieder auseinander. So sieht euer Alltag morgen wieder aus. Aber erinnert euch wahrscheinlich wieder daran, dass man das auch sortieren kann. So, ich komme zum Schluss. Ich soll ja Mut machen. Oh, jetzt fährt's mal an. Wir brauchen Mut und ich soll auch Mut machen. Ich finde, das ist auch ermutigend, dass wir wissen, dass wir das haben. Da müssen wir nicht mehr drum ringen, dass wir das bekommen. Wir müssen es aber umsetzen. Und ich wiederhole mich jetzt hier, dass wir da den Patientenschutz in den Mittelpunkt stellen. Das müssen wir sehen. Und dass wir eben insbesondere dieses schöne Modell des Pflegeprozesses, der dadurch wiederbelebt wird, der wiederentdeckt und wiederbelebt wird, ich finde, der ist so zentral, den müssen wir auch wertschätzen und den müssen wir an uns nehmen und den müssen wir gewisserweise darauf ausbauen. Letzter Hinweis noch, kleiner Werbeblock am Schluss. Wir haben Anfang dieses Jahres haben wir da Webinare zugemacht und die sind wirklich sehr gut gelaufen. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt nochmal, weil uns tatsächlich weiterhin das ganze Jahr über Anfragen erreicht haben. Ich habe, weiß Gott, auch anderes zu tun, aber ich mache das sehr gerne mit dem Kollegen Weiß. Das ist ein Jurist, der sich sehr, sehr gut auskennt im Pflegerecht. Und wir sind beides Boomer Boys. Wir sozusagen machen das nochmal so aus der Retro-Perspektive mit all der Erfahrung, die dabei ist. Und über wapik.de kann man sich das anschauen und kann sich da auch einbuchen, wenn man mag. Und VAP3, ja, ist jetzt neu. Da haben wir im Kern die Aufarbeitung nochmal des Befugniserweiterungsgesetzes und des Pflegefachassistenzgesetzes, immer in Verbindung mit den Vorbehaltsaufgaben. Ja, und damit danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin.
Und mit dem Vortrag von Professor Weidner kommen wir auch zum Abschluss der heutigen Folge. Und bei mir bleibt vor allem ein Gesamteindruck bestehen. Es tut sich etwas, die Grundlagen sind gelegt. Aber ein echter Wandel entsteht erst dann, wenn Pflege in ihrer Rolle stärker wahrgenommen wird. Und dafür muss die Politik auch einen Rahmen schaffen.
Ja, wir hoffen, euch hat die Folge erneut gefallen. Wir wünschen euch einen guten Heimweg, wo auch immer ihr da auch hört. Einen guten Abend, einen guten Tag, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.